Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Na, wenn du dein Intro machen willst, dann muss ich sagen, herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem True Crime Radsport Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser. Ich wollte abwechseln, dass du jetzt einmal die gute Pointe bringen kannst.
Jeder bringt die Pointe, die ihm selber einfällt.
Ich habe jetzt so schmunzeln müssen, die letzten Tage, wo die Geschichte in Österreich durch die Medien gegangen ist, dass man ein wildes Problem haben mit Kriminalität. Und mir ist das deswegen auch irgendwie, hat mir die Geschichte so gefallen, weil ich werde immer wieder gefragt, wie das ist in den Ländern in Südosteuropa und in Albanien zum Beispiel, ob das nicht gefährlich ist oder ob man da sein Radl irgendwo hinstellen kann, ob man da nicht bestohlen wird oder so. Und man sagen, so sicher wie dort fühle ich mich eigentlich nirgends, nicht einmal in Österreich. Und dort sind die Leute wirklich nett und ich habe da nie Angst, dass mir oder meiner Ausrüstung irgendwas passiert. Und jetzt haben wir in Österreich dann die Geschichte gehabt von diesem Räuber, der eine Trafik überfallen wollte und dann wurde ihm gesagt, leider, sie sperren jetzt zu und die Kasse ist schon geschlossen und er hätte eine Stunde früher kommen müssen und er kriegt kein Geld. Und dann ist er wieder gegangen. Und dann sind sie auch draufgekommen, er hat sowieso eine Spielzeugpistole gehabt und ja, er hat zuerst, glaube ich, irgendwo anders ein bisschen Bargeld erwischt, also es war jetzt nicht, er war nicht ganz erfolglos, aber da haben wir wieder einfach gedacht, so hey, man glaubt oft in anderen Ländern ist die Kriminalität so schlimm und die wirklich harten Raubüberfälle passieren in Österreich in Wirklichkeit.
Ganz genau. Und deshalb machen wir jetzt einfach weiter. Wir sind aber schon in Griechenland und haben die letzte Folge beendet mit dem Zwischenstand vom Checkpoint 4 und direkt nach dem Checkpoint 4 beginnt der Parcours 4C auf einen Berg hinauf. Am Pass, auf der Passhöhe endet der Parcours. Und dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder fährt man auf der anderen Seite hinunter, spart sich einige Kilometer bis zum Beginn des Finish-Parcours oder man fährt wieder retour, macht eine große Schleife an die Küste, ist ein bisschen länger unterwegs, aber spart sich einige Höhenmeter. Was waren deine Überlegungen? Warum hast du dich entschieden, wie du dich entschieden hast?
Ja, ich habe zuerst gedacht, dass das ein wahnsinnig genialer Geniestreich von mir ist, dass ich da draufgekommen bin. Ich habe da so Reiseblogs gelesen und habe da bei Tourenradfahrern diese Strecke irgendwie gefunden und habe gedacht, das ist mein genialer Schachzug, ich werde oben einen U-Turn machen, umdrehen und unten dann die doch 40 Kilometer längere Strecke nehmen und da wird kein anderer draufkommen und ich werde absolut ja genial unterwegs sein und als einziger diese Route fahren, so wie vielleicht in der Schweiz am zum Parcours 1, wo ich als einziger wirklich gefahren bin und es war dann nicht so, es haben irgendwie der Großteil ist es dann ähnlich gefahren, aber das ist jetzt in dem Moment auf jeden Fall egal. Es war halt so im Prinzip die Möglichkeit, einfach weiterzufahren, so Richtung Norden. Aber da ist man im Hinterland unterwegs. Da hat man wahrscheinlich schlechte Straßen, wenig Ortschaften, wenig Infrastruktur. Und die südliche Variante ist halt wirklich 40 Kilometer länger, hat 1200 Höhenmeter weniger und wahrscheinlich die besseren Straßen.
Und du hast Wetterglück gehabt. Man kann beim Dotwatchen auch verschiedene Kartenlayer einstellen. Es gibt auch eine Windkarte. Und du hast dann, also du bist dann direkt vom Checkpoint recht gerade an die Küste gefahren und dann die Küste entlang rauf. Und auf der Küste entlang hast leichten Rückenwind gehabt.
Ja, ich kann mich gar nicht mehr so an den Wind erinnern, aber das war definitiv eine meiner Grundideen, dass ich mir gedacht habe, an der Küste wird es definitiv mehr Wind in irgendeiner Richtung geben und es ist auf Land schon einmal von der Kühlung, von der Temperatur angenehmer. Lieber ein bisschen Gegenwind und kühlere Temperaturen dadurch, als irgendwie so stehende Hitze und steile Anstiege. Aber nochmal zurück zum Checkpoint, wo wir eigentlich mit der heutigen Episode beginnen, nach dieser überragenden Einleitung, möchte ich sagen. In Meteora ist ja die Landschaft genial, also wie du gesagt hast, diesen Parcours bergauf, den 4C, den Anstieg, da hat man einfach den Ausblick. Meteora ist ja weltbekannt, ist ja Weltkulturerbe oder UNESCO-Erbe mit diesen Klöstern auf den Bergen oben. Da schaut es ein bisschen so aus wie Monument Valley, Montezuma Creek, kannst du an die Felsformationen erinnern, so Mexican Head in der Gegend irgendwie. Und da habe ich echt so, habe ich glaube ich ein Foto geschickt, habe ich dir ein Bild geschickt mit RAM Memories oder so. Das war echt genial und was tut auch so super war, ich habe dort das beste Essen im ganzen Rennen gehabt. Da bin ich bei so einer Bäckerei stehen geblieben und habe einen Spinatstrudel und so einen Topfen Vanillestrudel gekauft und eine Schachtel Kekse. Und ich habe mein Radlgeschäft gefunden, endlich. Und da war das, was du letztens gesagt hast, dass sie irgendwo geschrieben haben oder im Podcast erzählt haben, der Strasser steht beim Checkpoint direkt neben dem Radlshop und realisiert nicht, dass das Radlgeschäft neben ist. Und da habe ich es aber leider enttäuschen müssen, weil ich bin dann vom Checkpoint weggefahren und habe 100 Meter später gecheckt, hoppala, ich glaube, ich bin gerade beim Radlgeschäft vorbeigefahren, habe umgedreht und habe mir dort einen Schlauch gekauft. Und ich war dann sehr happy, dass ich meinen Reserveschlauch wieder an Bord gehabt habe.
Ich kenne die Meteora-Klöster ja eigentlich nur von James Bond. Aber ich war selber auch schon dort, sind wirklich, wirklich echt cool. Für das hast du wahrscheinlich keine Zeit gehabt, mit so einem Korb hinauffahren zum Kloster, dich hinaufziehen lassen. Das war wahrscheinlich nicht drin. Aber echt wunderschöne Gegend und echt kann man sich schon mal anschauen.
Ja, ich habe mich wirklich so auf den Topfenstrudel konzentriert. Ich habe keine Zeit gehabt zum Schauen. Mir war das in dem Moment nicht so wichtig, aber ich habe dann natürlich mein Handy schnell ein paar Fotos gemacht und habe dann halt irgendwie doch gecheckt, hoppala, das ist extrem geil. Und ich habe ein kleines Video aufgenommen und das hören wir uns jetzt an.
Es geht jetzt gerade steil auf, den letzten Stiegel da vom Anstieg in Meteora. Und ich fahre, ich sag's wie es ist, als hätte mich eine oder vielleicht sogar mehrere Hummeln in den Arsch gestochen. Stichwort Hummelmodus, weil mir das schon ziemlich nervös gemacht, wie der Robin plötzlich 3 Kilometer hinter mir war. Ich weiß zwar, dass er die Pause irgendwie nachholen muss oder dass ich ausgeschlafen bin und er nicht, aber trotzdem hat einfach gesagt, es ist noch alles drin in beide Richtungen. Deswegen jetzt Vollgas geben und den letzten Tag richtig hinhalten und nicht schrecken. Ich werde da oben jetzt U-turnen, umdrehen und zurück runterfahren und unten ein bisschen schleifen, flach aus zur Küste und dann flach der Küste entlang nach Norden. Spart sehr viel Höhenmeter, ist hoffentlich windtechnisch besser, ist sicher mehr Möglichkeit, dass es eine kühlere Brise gibt, nicht zu heiß in die Hügel, vielleicht mehr Infrastruktur zum Kaffen, erfrischen, trinken und ja, ich glaube in der Ebene sparen wir noch die letzten Körner für die 150 Kilometer Finisher Parcours und so schaut es aus. Übrigens, wenn man mal das Rennen ausblendet, es ist komplett geil. Von Belgien mit dem Radl da herfahren, so schöne Landschaften sehen. Zuerst die Pflastersteiner und die Bocksteinhäuser. Dann die Holzhäuser mit Steiner auf die Dächer in der Schweiz und in Osttirol. Dann irgendwie so die Spuren, was man noch sieht in Bosnien und so weiter, wo der Krieg war, dann Montenegro, die grünen Berge und die Häuser mit dem Dach bis zum Boden, die speziellen mit den steilen Dächern, Albanien, so viel verlassene Ortschaften und Bauern und eine traurige Gegend. Und jetzt Griechenland. Weiße Häuser, Olivenhaine. Und das alles in einer Woche. Schon echt geil. Trotzdem ist es ein Rennen und die Ziellinie ist nicht mehr weit weg. Also, Vollgas, Hashtag Google-Modus.
Während du das abgespielt hast, habe ich ganz kurz recherchiert. James Bond in tödlicher Mission war bei den Meteora-Klöstern. Und du hast die Chance nicht genutzt, aber andere Teilnehmerinnen sind über den Furka-Pass gefahren. Da ist die berühmte James Bond-Kurve und das war in James Bond Goldfinger.
Also, großartige Info. Wissen wir jetzt, ob es jemanden gegeben hat, der beides gefahren ist?
Kann ich jetzt
also nicht. Also Furka-Pass hat es ein paar wenige, glaube ich, gegeben. Gut, und Meteora war eh verpflichtend, also
ja.
Hat es ein paar James-Bond-Fans gegeben.
Du sagst, es ist nicht mehr weit. Von wie viel Kilometern reden wir? Weil beim Dot-Watchen hat es gezogen wie Strudelteig, wie dein Spinatstrudel, den du da gekauft hast.
Wie weit es noch war, muss ich jetzt schnell nachschauen. Ich habe auf jeden Fall immer hochgerechnet und ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass seit ich irgendwie in Albanien unterwegs war und wie letztens in der letzten Episode erzählt habe, dieser starke Tag durch Bosnien und so weiter, da habe ich mir gedacht, hochgerechnet, das wird sich in 8 Tagen ausgehen. Unter 8, irgendwo 7 Tage XY. Und dann ist mir langsam aber sicher bewusst worden, das wird sich nicht unter 8 Tagen ausgehen, aber ich habe mir gedacht, von Checkpoint 4 bis ins Ziel einen Tag, weil das war nicht mehr so weit. Das war nämlich noch genau 470 Kilometer und ich habe mir gedacht, das wird sie in 24 Stunden, wenn ich richtig gut fahre, vielleicht ausgehen. Vor allem in der letzten Nacht habe ich gewusst, werde ich nicht mehr schlafen normalerweise und habe gedacht, okay, finnischer Parcours wird noch ein bisschen Gemeinheiten beinhalten, Gravelstück und so, aber bis nächsten Tag Mittag soll es hoffentlich ausgehen und wie wir dann sehen werden, ist das alles ein bisschen anders gekommen.
Vorher noch ein Wort von unserem Werbepartner AG1. Wir haben ja eine ziemliche Routine beim Veröffentlichen der Podcasts. Das kommt regelmäßig, auf das können sich unsere Hörerinnen und Hörer verlassen. Aber beim Aufnehmen tun wir uns richtig schwer, die Routine zu halten. Den heutigen Termin haben wir 3-mal verschoben. Wir nehmen 2 Folgen hintereinander auf. Das zehrt an Körper und Geist. Aber um da durchzubauen, um uns dabei zu unterstützen, wach zu bleiben und konzentriert zu bleiben, haben wir beide in unserer täglichen Routine, wo es Podcasten nicht dazu gehört, AG1 integriert.
Du bist eher der Verfechter von der Morgenroutine. Ich bin eher der Freund von meiner mittlerweile wieder aufgenommenen Trainingsroutine. Das heißt, ich nehme AG1 am liebsten direkt nach dem Training zu mir. Aber wichtig ist einfach eine gewisse Regelmäßigkeit, weil so gerade so wie du es machst in der Früh, du weißt mir einfach mal in der Früh schon quasi etwas abgehakt, nämlich seine Nährstoffzufuhr. Man braucht nicht mehr drüber nachdenken und genauso ist es, wenn man das Training erledigt hat, ist das irgendwie einfach ein gutes Gefühl. Und ich schaue, dass ich nachher wieder Nährstoffe zu mir nehme, weil natürlich im Training sehr viel verbraucht und verstoffwechselt und umgesetzt wird. Wenn man jetzt dann im Sommer unterwegs ist, gibt es auch die praktischen Travel Packs von AG1, wo man nicht jeden Tag seinen eigenen Kühlschrank hat. Und den habe ich zum Beispiel direkt vor dem Rennen nach Gerhardsbergen mitgenommen. Den nimmst du immer wieder mit, wenn du mal zum Radmarathon fährst oder Urlaub fährst oder so.
Ganz genau, ja. Über den Radmarathon haben wir noch nicht gesprochen. Ich glaube, das soll eine Überraschung bleiben. Bin selbst überrascht davon.
Aber die ja sehr empfehlenswerten Inhaltsstoffe von AG1 sind keine Überraschung.
Obwohl die Rezeptur immer wieder verbessert wird, enthält AG1 75 Vitamine, Mineralstoffe und Botanicals, Bakterienkulturen und weitere hochwertige Inhaltsstoffe.
Das Ganze in Pulverform, damit es leichter vom Körper aufzunehmen ist. Und zubereitet wird es ganz einfach in einem Viertelliter Wasser mit einem Löffel AG1 geschüttelt, getrunken und fertig.
In der Sommerhitze empfehle ich persönlich einen Schuss Zitrone dazu. Dann ist man gleich ein bisschen erfrischter und kann so einen Hitzetag einfach überstehen.
Und da will ich noch einen zum Draufsetzen. Man kann Eiswürfel reingeben oder das Ganze in den Kühlschrank stellen. Kühlschrankwasser verwenden, das taugt mir immer sehr gut.
Das sind nur unsere persönlichen Vorlieben. Man kann es je nach persönlichen Gusto anmischen. Unter www.drinkag1.com/sitzfleisch kannst du dein persönliches Abo abschließen. Es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie und sie haben eine No-Questions-Ask-Policy. Das heißt, man kann ohne Angabe von Gründen, ohne dass hinterher telefoniert wird, einfach so jederzeit sein Abo kündigen.
Dazu gibt es einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2, 5 Travel Packs, aber keinen Schuss Zitrone, keine Eiswürfel und keinen Kühlschrank. Das muss man sich selber besorgen.
So, weiter mit unserem James Bond Podcast. Nein, mit unserem Podcast über das TCR.
Ja, James Bond Podcast wäre ein gutes Intro gewesen.
Ja, wir sind das Intro noch der Folge aufnehmen, dann können unsere ganzen Gags schon verarbeitet werden.
Viele Podcasts machen das so, ja. Aber wir probieren immer zuerst, originell zu sein. Meistens gelingt es eh nicht. Und so wie letztens der David hat uns da geholfen mit einem guten Intro. Wir hoffen, dass wir da in Zukunft wieder Unterstützung kriegen von außen.
Also, du gehst optimistisch ran und sagst 470 Kilometer in 24 Stunden ohne Schlaf, also quasi durchfahren, sollte schaffbar sein, sagst du. Sag ich, der bei seinem letzten 24-Stunden-Rennen, das ich solo gefahren bin, komplett untrainiert, richtig schlecht benannt, mit 94 Kilo die Fotos, das Trikot spannt ziemlich, da habe ich mir zum Ziel gesetzt, 600 Kilometer zu fahren und bin um 3 Kilometer dran gescheitert. Das heißt, rein theoretisch, wenn man ausgeschlafen ist, wenn man fit ist, wenn die Strecke das hergibt, sind 470 Kilometer in 24 Stunden durchaus machbar.
Ja, ich habe schon gewusst, es wird wahrscheinlich schwierig werden, aber irgendwie halt, das Thema ist da in der Euphorie drinnen, in der Motivation und beschließt, alles zu geben, sein Bestes zu geben. Die Route war gut und vor allem zu der Zeit war wirklich die Straßenverhältnisse waren super. Ich habe deswegen halt einfach, ja, ein bisschen schlecht gerechnet, aber es waren dann eben durch diese Umfahrung so zwischen, also in der Gegend von Larissa, waren wirklich zweispurige Bundesstraßen in beide Richtungen. Es hat eigentlich ausgeschaut wie eine Autobahn, aber es war ein sehr breiter Bahnenstreifen und ich habe da wirklich beim Routenplanen lang nachgedacht, darf man dort fahren oder nicht. Und ich habe sogar versucht, irgendeinen Politiker oder Politikerin zu schreiben. Ich habe da irgendwie im Google gefunden, Verkehrsamt oder irgendwie Tourismusbehörde oder irgend sowas. Da ist natürlich keine Antwort gekommen. Aber dann von einem Radgeschäft, ein Radverleih in Larissa, habe ich eine Antwort gekriegt, dass man dort wirklich fahren darf. Und es gibt auf Strava und auf Bikemap ganz viel empfohlene Routen und Segmente auf diesen schnellen, großen Straßen. Und dann habe ich gewusst, okay, da darf man wirklich fahren. Und auch vom TCR war es nicht verboten. Und da ist natürlich richtig die Post abgegangen, ja. Verkehr war top. Also wirklich, ich muss sagen, in Griechenland habe ich nicht einmal eine ungute Situation erlebt. Da war, so wie alles in Griechenland sehr langsam ist, war es auch auf den Straßen sehr entspannt. Ich muss generell sagen, ich habe in Südosteuropa wenig schlechte Erfahrungen im Verkehr gemacht auf den Straßen. Da ist es in, sagen wir, in Mitteleuropa, Österreich, Deutschland, Italien teilweise ein bisschen mehr zum Aufpassen als dort. Das möchte ich auch nochmal so erwähnen, löblich.
Aber vielleicht sollte nicht der Gegenwartsstraße, aber eigentlich, wenn ihr das hört, ist es ja schon wieder der Vergangenheitsstraße so viel labern, sondern der ganz weit Vergangenheitsstraße, sondern live vom TCR, weil das ist jetzt eine Folge, die ist ziemlich voll mit Einspielern und diesmal machen wir es umgekehrt. Wir hören uns das zuerst an, damit wir uns nicht so oft wiederholen, weil vieles, was wir vorher labern, ist dann schon im Einspieler erklärt.
Jawohl miteinander. Eine kurze taktische Besprechung. Es gibt keine Taktik. Es gibt nur mehr fertig fahren. So lange am Radl hupen, wie es geht. Wenn es nicht mehr geht, lege ich mich die Wiesen. So lange, wie es wieder geht, dann fahre ich weiter. Und das mache ich so oft, bis ich im Ziel bin. Es sind nur mehr 250 alles zusammen. Und bei, also noch 100 bis zum Eingang vom Finish-Parcours. Und was das für eine wahrscheinlich böse Überraschung bringt, das werden wir erst sehen. Mir geht es nicht mehr so richtig gut, weil mir der Arsch so extrem offen ist. Das ist echt, echt arg. Zuerst das nasse Wetter, das macht die Haut schon mal wach und wie soll ich sagen, anfällig. Dann tagelang Reibung und Körpergewicht und dann, wenn es eh schon schön beieinander ist quasi, dann kommen die ganzen Gravel-Passagen und die albanischen Straßen. Herrlich. Aber zum Durchdrucken geht es natürlich, aber ich tue halt nicht mehr gescheit sitzen, sondern irgendwie so halbwegs aufbalancieren mit einer Arschbacken, dass die andere entlastet ist. Runder Tritt ist das keiner mehr. Und irgendwie am Radl hängen und die gehen die Pedalen noch ran. So ist das.
So, das war für dich der Moment, wo du gewusst hast, im Normalfall hast du es gewonnen. Also immer mit dem Vorbehalt, man muss es erst fertig fahren, aber wenn es normal läuft auf der Strecke, wirst du nicht mehr überholt, wenn der Robin die gleiche Route fährt wie du.
Ich habe nicht gewusst, dass ich es gewinnen werde, aber ich war davon überzeugt. Es ist ein kleiner Unterschied irgendwie, aber ich habe irgendwie einfach die Überzeugung gehabt, dass ich es jetzt in meiner eigenen Kraft habe, mit einer sturzfreien Fahrt und vor allem über noch gefühlt, dass ich stark genug bin dafür, das Tempo hochzuhalten. Und ich habe wieder mal gerechnet damit, der Robin wird sicher die kürzere, bergige Route nehmen, hat er aber erstaunlicherweise nicht. Und dann habe ich wirklich gedacht, in der Ebene kann ich mir nicht vorstellen, dass ich so einbreche, um da noch von ihm eingeholt zu werden. Nur es hat ja, die Ebene hat ja nicht ewig gedauert. Es ist ja dann noch ziemlich, ziemlich gemein geworden. Und wie ich es eh schon vermutet habe, aber halt nicht genau gewusst habe, weil nämlich diesen letzten Abschnitt, da hat es keine Infos mehr gegeben online, da hast du einfach auf Google Street View nichts gesehen, auf der Strava Heatmap kein Mensch hat dort jemals freiwillig Aktivität hochgeladen, jetzt nach dem Rennen wird es dort ein paar hundert hochgeladene Files geben, aber bis dorthin ist das noch ein ziemlich unentdecktes Gebiet gewesen, was immer ganz so schlechtes Zeichen ist.
Vor allem, wenn man mit dem Rennrad hinkommt.
Ja, genau. Und es war auf Komoot die Sache so, 21 Kilometer Gravel zu Beginn vom Finish-Parcours und der Finish-Parcours war 150 Kilometer lang und 8 Kilometer Gravel irgendwann in der Mitte oder so. Also knappe 30 Kilometer Gravel waren da noch laut Komoot drinnen. Ich glaube, es waren sogar im Endeffekt mehr. Aber wenn einmal das schon in Zahlen dasteht, weiß man schon, das wird schon noch ziemlich schwierig werden. Und ja, am Weg dorthin habe ich dann wirklich mal gedacht, okay, kurz vor Mitternacht einen kurzen Powernap, hat anfangs nicht funktioniert, es waren so viele Mücken und Gelsen und ich bin halt wirklich permanent attackiert worden von so Stechinsekten, aber ein zweiter Versuch, ein paar Kilometer später, hat dann funktioniert, ich habe wirklich 20 Minuten gut schlafen können, einfach irgendwo am Betonboden ein Trikot untergelegt, mit einem Unterleibchen damit zugedeckt, dass ich halt mich zwischendurch ausziehen kann. Und das war wirklich 25 Minuten stehen bleiben, davon 20 Minuten schlafen, das war eigentlich perfekt. Und dann bin ich zum Tor zur Hölle gekommen irgendwie, weil so hat das ausgeschaut. Der Eingang zum Finish-Parcours war auf Google Street View so, man hat die kleine Asphaltstraße, so ein kleiner Berg oder so eine Anhöhe, so ein ganz kleiner Pass vielleicht sogar. Und oben dann birgt man rechts weg. Und da ist dann Street View zu Ende. Da kannst du nur noch rechts schwenken und du siehst einfach so Wälder oder einen Wald, Bäume und zwischendrin ist so eine Öffnung, so wie so ein Portal und da ist dann ein schwarzes Loch und dort geht der Parcours los. So schaut es ungefähr aus. Und dort bin ich circa Mitternacht dann angekommen.
Du hast schon Schlimmes erlebt, was Parcours betrifft. Du hast wahrscheinlich auch erwartet, dass es hart wird, dass es schwer wird. Aber was dann gekommen ist, hat dich dann doch zeitweise aus der Fassung gebracht.
Ja, ich habe einfach nichts gesehen, was am Boden ist. Es war so ein erdiger, lehmiger Boden, es war ein bisschen feucht. Also entweder hat es vor kurzem mal geregnet oder es war die Luftfeuchtigkeit in der Nacht. Jedenfalls war das Ganze sehr tief, weicher Boden, viele Pflanzen, Gräser, Büsche und auch Dornen. Ich habe ziemlich viel Kratzer gehabt an den Armen und vor allem ich habe den Boden nicht gesehen, weil das halt einfach wirklich zugewachsen war mit 1 Meter hohen grünen Gräsern. Und ja, immer wieder mal Schritttempo und halt einfach wirklich vorsichtig fahren. Und trotzdem war es dann nicht so, dass ich einmal fast gestürzt bin. Da bin ich gerade aus dem Pedal gesprungen, habe quasi so einen Ausfallschritt gemacht und das Radl ist umgefallen, ich bin aber stehen geblieben. Und ein paar hundert Meter später oder Viertelstunde später oder wie auch immer, ist dann irgendwo so eine große Kante gewesen, die ich natürlich auch nicht gesehen habe. Und dann habe ich schon gemerkt, ich bin da jetzt zwar langsam, aber trotzdem eine Kante gefahren und der Hinterreifen hat so richtig schön aufgeschlagen und ich habe gedacht, hoffentlich keinen Defekt, hoffentlich keinen Durchschlag, aber ein paar Minuten später habe ich schon gemerkt, die Luft entweicht und ich bin ziemlich weich und dann habe ich gemerkt, okay, Plotterreifen, ich werde es jetzt in der Nacht reparieren müssen.
Nur damit sie daheim keine Sorgen macht, es gibt schon ein bisschen Grund zur Sorge, aber nichts Dramatisches. Es passt im Parcours eh ganz gut. Ich bin die Abfahrt gefahren. Es ist so ein Erdgatschweg mit viel Pflanzen. Also jetzt nicht Schotter in dem Sinn, sondern eher so eine Erdenpartie. Und dann geht es ziemlich lang bergauf. Da bin ich auch gefahren. Ein paar Mal abgestiegen, wenn das dann so gatschig wird und der Vorderrafen versinkt. Also es ist halt in Wirklichkeit die komplette Scheiße. Und dann war einmal so extrem arge Kanten, die nicht zum Sehen war. Und da hat es einen gescheiten Schlag gegeben. Und ich habe schon gedacht, boah geil, dass da jetzt kein Botschen ist oder dass da kein Schlauch durchgeschlagen hat. Aber 2 Minuten später war natürlich ein Botschen. Da bin ich ein Stück weiter gefahren, weil eigentlich der Gipfel bald da ist und dann kann es sein, dass dann oben der Schotter aus ist oder dass die Abfahrt dann schaut ist, ich weiß es nicht. Ich wollte auf jeden Fall noch auf und dann weiter schirmen, bis ich halt oben bin und oben dann in Botschen richten. Und dann habe ich vor mir gesehen, dass der Tracker fort ist. Und jetzt habe ich vielleicht eh nicht richtig reagiert, ich weiß es nicht. Habe ich schon eine E-Mail geschrieben. Tracker lost, was sie tun, sie natürlich kommt keine Antwort. Die hat anrufen müssen, auf das habe ich nicht gedacht. Auf der Privatkarte steht ja die Nummer um. Und dann ist mir eingefallen, Alter, ich kann schnell schauen auf dem Tracking, wo meine Position ist. Und dann weiß ich, wo der Tracker liegt. Und jetzt bin ich eine Viertelstunde runtergegangen. Wahrscheinlich jetzt eine Viertelstunde rauf. Das heißt, eine halbe Stunde habe ich jetzt braucht, dass ich den Tracker wieder finde. Den muss ich mir jetzt am Körper befestigen, nicht am Radl. Und dann muss ich noch einen Botschen picken. Und dann geht's weiter. Und meine Nerven sind beansprucht.
Du sagst Botschen picken, aber du meinst Schlauch wechseln.
Ja, ich meine Schlauch wechseln, genau. Und ich kann mich jetzt wieder erinnern, das hätte ich schon wieder vergessen gehabt, ich wollte wirklich mit dem platten Reifen noch bis zum höchsten Punkt fahren, weil eigentlich laut der Karten oder so, laut der Info, es so ausgeschaut hätte, als ob dort das Gravel-Segment aus ist. War es aber nicht. Und war dann eh gut so, dass ich trotzdem den Schlauch dann gleich gewechselt habe, weil das Gravel-Stück war dann lange nicht zu Ende. Aber ich habe also wirklich die komplette Panik gehabt. Ich hätte anrufen müssen. Ich kann mich noch erinnern, dass halt immer so E-Mails schreiben eigentlich immer der beste Weg ist, um die Rennleitung zu kontaktieren. Vor allem, dann hat man es niedergeschrieben und man kann jederzeit nachschauen, was da drin steht im Nachhinein, wenn es hier in der Diskussion gibt. Aber natürlich ist in dem Moment das E-Mail nicht das Richtige. Und ja, schwierig war dann einfach die eigene Position zu sehen, weil du hast hier so eine komplett unscharfe Karten von deinem eigenen Standort auf Google Maps und in einem zweiten Tab hast du am Handy offen Follow My Challenge mit dem Standort des Trackers und du bist, es ist stockfinster, du siehst nicht, bist du jetzt auf der Kroden, bist du in der Kurven, bist du, wo bist du und wo ist der Tracker, weil du siehst entweder dich oder den Tracker und bis du die beiden Standorte quasi abgleichst und weißt, ich bin jetzt vielleicht schon zu weit gegangen oder ich habe nur 500 Meter zum Gehen, das war eigentlich eine ziemliche Challenge und Handy war fast leer und mein Licht war leer, weil ich habe mein Reservelicht, das mit USB-Strom funktioniert, das hat sich vermutlich unabsichtlich einmal eingeschalten und dann war der Akku leer, obwohl er eigentlich aufgeladen sein hätte sollen. Und jetzt sowieso ist er dann auch beim Schlauchwechsel nur mehr ein schwaches Rücklicht gehabt, weil alles andere irgendwie von den Batterien her und Akku sehr leer war. Das war alles eine wilde Aktion, ja. Im feuchten Dreck herum, sitzend und stehend.
Ja, du hättest immer noch ein paar Mal dein Vorderrad einfach antreiben können, dann hättest du ein bisschen mehr Licht gehabt vom Vorderlicht.
Ja, genau. Das ist jetzt, wie gesagt, bei Dynamos immer so, wenn man mit dem Tempo unterwegs ist, dann flackert es. Dann braucht man ein bisschen Batterielicht als Backup, wenn man halt volle Batterien hat, idealerweise.
Aber Teil des Rennens, nicht unerwartet, aber natürlich ärgerlich. Vor allem, wenn man glaubt, man ist dem Ziel so nahe.
Und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, es ist jetzt mein Rennen vorbei. Wenn ich den Tracker verliere, ist mein Rennen vorbei. Dann habe ich echt, dann ist alles verloren irgendwie, was das Rennen betrifft. Und mir hat dann eine Stunde später wirklich jemand angerufen von der Rennleitung und hat gefragt, ob alles klar ist. Und er sieht, der Tracker bewegt sich wieder. Und dann hat er gesagt, wenn das wirklich passiert, kein Problem. Du kannst mit dem Handy, mit irgendeiner GPS-Funktion oder einer App, die du installierst, kann man quasi dann notfalls auch weiterfahren. Also es wäre jetzt nicht das große Drama gewesen, aber das habe ich in dem Moment natürlich nicht gewusst und habe dann aber eh nochmal den Moment festgehalten wollte und quasi wieder das Problem gelöst habe.
Ich habe es geschafft, der Schlauch ist gewechselt, Luft ist einigermaßen drin und jetzt werde ich da weiterfahren. Ich glaube, in 1 Kilometer ist das Schauder scheiße aus und dann auf der Straße finde ich hoffentlich eine Tankstelle, wo ich dann wieder gescheit aufpumpen kann. Also jetzt über 3/4 Stunde liegen lassen und ich hoffe, dass es jetzt weitergeht. Ich probiere es einmal.
War es natürlich nicht nach 1 Kilometer aus, oder?
Es war nicht nach 1 Kilometer aus, dann war ich am höchsten Punkt oben von diesem Anstieg. Das war nicht der letzte, aber das war dieser Anstieg und dann ist es wieder sehr, sehr, sehr lang bergab gegangen. Und ich habe durchgehend geschoben. Ich bin dort keinen Meter mehr aufs Radl aufgestiegen. Ich habe einfach wirklich keinen Bock gehabt, mit ein bisschen zu wenig Luft im Reifen da jetzt nochmal einen Defekt zu haben. Und wenn du da mit Schritttempo bergab fährst am Radl oder ob du den Radl mit Schritttempo bergab schiebst, ist dann eigentlich wurscht. Und bezüglich Muskelkater vom Bergab gehen, ist das am letzten Tag des Rennens auch egal.
Aber irgendwann endet die längste Schotterpassage.
Die schwierigste vor allem, ja, die hat dann irgendwann geendet. Es war dann schon hell. Ich habe dann auch ein paar Fotos noch gemacht, um das für mich einfach festzuhalten, wie dort das ausgestattet. Das war dann teilweise schon wieder so ähnlich wie in Rumänien voriges Jahr. Bei dem ja umstrittenen oder berüchtigten Abschnitt. Und dann bin ich wieder weitergefahren, habe mich nochmal so ein Powernap hingelegt am Seeufer. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es dort geheißen hat, aber wunderschöner, großer See. Und nach 20 Minuten bin ich weitergefahren und habe dann endlich eine Tankstelle nicht sofort gefunden, aber zumindest einmal gesucht, wo ich dann mit dem Adapter halt wieder meine Luft aufpumpen kann. Und da habe ich dann wieder mal gemerkt, dass es dort sehr langsam geht, weil zuerst hat es zwar eine Tankstelle gegeben, aber da hat es keinen Luftkompressor gegeben und auch kein Essen und Trinken, sondern wirklich nur Benzin. Dann bin ich freundlich weiter empfohlen worden an eine Werkstatt. Die haben dort zum Luftaufpumpen gehabt und dann habe ich nochmal gefragt zum Lebensmittelgeschäft und dann habe ich dort ein bisschen Essen trinken gekriegt. Also das war sehr entschleunigt und die ganze Hektik und Motivation vom Abend davor ist dann dort völlig von mir entwichen, weil da habe ich dann das Rennfeeling irgendwie komplett verloren, wenn du irgendwie stundenlang im Wald herumirrst gefühlt und der Radl eine Stunde lang schiebst und dann vor verschlossenen Tankstellen oder vor leeren Tankstellen stehst, dann vergisst du einfach, dass du eigentlich in einem Radlrennen bist und dann ja, wirst immer langsamer, so wie deine Umgebung.
Der nächste Tag, es wird hell. Wie viele Kilometer stehen noch vor dir?
Naja, dieser Finish-Parcours war insgesamt 150 und ich müsste jetzt nachschauen, es waren eben nicht nur 21 Kilometer Gravel, sondern noch wesentlich mehr. Ob es jetzt 25 waren oder 30, weiß ich nicht mehr, aber es waren halt so von der Situation, wo ich jetzt erzählt habe, wahrscheinlich noch 110 bis ins Ziel.
Und zumindest noch ein Gravel-Parcours, den zumindest Komoot als Gravel-Parcours einstuft. Wir wissen, das heißt nicht viel, aber du weißt, es erwartet dich zumindest noch einer.
Ja, aber ich war noch nicht dort, weil ich habe irgendwie noch das mit dem Einkaufen, es hat und dort wieder halt extrem hohe Hitze gehabt. Es war sehr heiß und es hat nicht so gut funktioniert mit dem Einkaufen. Es hat oft nur kleine Mengen gegeben oder wirklich so ganz wenig, dass ich halt nicht voll auftanken habe können. Und das Lustige war, also in der Gegend, so wirklich im Hinterland, wo weit und breit kein Tourist ist und da wirklich nur ganz kleine Dörfer, da ist jetzt so, ein Geschäft ist zu. Dann daneben ist ein kleines Restaurant oder eine Bar, das ist offen, aber da ist auch niemand da, weil der Kellner macht gerade Pause und da sitzen ein paar Stammgäste im Garten oder unterm Sonnenschirm und dann fragst du, ob man was bestellen kann und dann sagen sie, ja, kein Problem, sie holen den Kellner und derweil wird da die Lebensgeschichte erzählt und du hörst dann Geschichten von einem LKW-Fahrer, der mal durch Österreich gefahren ist und der will wissen, wo du wohnst und also dann dort schon mal gewesen ist, erzählt er dir und total nett, aber halt einfach langsam und dann irgendwann kommt der Kellner und braucht dann ewig, bis er dir was bringt und du wirst dann sogar eingeladen und musst nichts bezahlen, aber es soll halt einfach 20 Minuten dauern und das ist ja ganz, ganz eigenartig. Und ein anderes Mal ist dann das Geschäft zu und dann fragt man, hey, kann man da was einkaufen? Und dann sagen sie, ja, es kommt jemand, der dann aufsperrt und dann wird aufgesperrt, sehr langsam und dann findest ein paar Getränke, das sind nicht gekühlt, weil der Kühlschrank war ausgeschalten, weil wenig los ist und dann wartest und ja, dann, so wie jetzt um die Wartekämpfe, kämpfst du irgendwie um das Rennfeeling, weil es einfach so langsam wird. Und immer mal gedacht, okay, das ist eigentlich total unhöflich. Ich denke mir, wenn du merkst, jemand ist in Eile, ist es eine Form von Höflichkeit, ein bisschen schneller zu werden oder demjenigen nicht irgendwie zu sehr verlangsamen. Oder im Gegenteil, wenn jemand sehr langsam ist, dann kannst du vielleicht auch vom Tempo runtergehen und dich ein bisschen anpassen an denjenigen, so einfach ein bisschen Empathie, sie in den anderen reinversetzen, aber das funktioniert dort nicht. Und ich habe mir da nicht wirklich so gedacht, wenn ich jetzt an mich denke, ich bin glaube ich sehr empathisch, ich kann mich in viele Situationen einversetzen, ob jetzt Leute extrovertiert sind oder introvertiert oder fröhlich oder niedergeschlagen oder verzweifelt oder wütend, ich kann mich in viele Situationen einversetzen. Natürlich nicht in alle, wenn jemand zum Beispiel tief religiös ist oder aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, dann kann ich mich in denjenigen auch nicht hineinfühlen. Aber genauso ist es mir halt in Griechenland gegangen. Ich glaube, dort ist einfach Eile nicht in ihrem Weltbild. Sie kennen sich niemanden einversetzen, der Eile hat und sie können einfach nicht schneller tun. Und das musst du halt einfach akzeptieren. Du kannst die Leute nicht beschleunigen. Du musst ihr Tempo nehmen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe. Das war dann eigentlich eh ganz nett, weil wenn man dann doch ein paar Minuten mit den Leuten redet und dann hat man eine schöne Zeit und ein gutes Gespräch und dann freut man sich, dass man jetzt die Lebensgeschichte von demjenigen gehört hat, dass man dann auf dem Eislutscher eingeladen worden ist und fort und weiter. Aber ja, das Rennfeeling, wie gesagt, war dann ein bisschen draußen.
Der Unterschied zum Griechenland-Rennen ist einfach krass, oder? Weil das ist ja das, was alle Griechenland-Urlauber und Urlauberinnen einfach so feiern und deswegen so gern nach Griechenland fahren möchten. Aber Urlaub ist halt was anderes als Rennen.
Ja, absolut. Also ich war ewig lang nicht mehr in Griechenland. Das letzte Mal bei den Olympischen Spielen, da war so ein Urlaub mit einem Schulfreund, mit einem alten Schulfreund. Und da waren wir eben dort, da war halt viel Party feiern und da war noch nichts mit selber viel trainieren. Das war 2004, glaube ich. Und wie du sagst, ja, da sucht man ja die Ruhe und die Entschleunigung. Wenn wir letztens von indischen Lebensweisheiten oder von fernöstlichen Lebensweisheiten geredet haben, wie vom Indien-Film in der vierten TCR-Episode, ist mir noch was eingefallen und das habe ich auch recherchiert, woher das wirklich kommt, nämlich, du kennst sicher den Spruch, oder? Wenn du es eilig hast, dann gehe langsam.
Nein, kenne ich nicht. Nein, kenne ich tatsächlich nicht.
Ich habe das immer so absurd gefunden, weil es ja, wenn du es eilig hast, natürlich willst du schnell tun oder schnell fahren oder schnell gehen, aber das ist mir dort wirklich eingefallen. Wenn du es eilig hast, dann geh langsam, weil sonst machst du Flüchtigkeitsfehler oder in der Hektik passieren Unkonzentriertheiten. Und das Zitat ist vom Lothar M. Seiwert. Und das japanische Originalzitat dazu heißt, wenn du es eilig hast, mache einen Umweg. Oder wer schnell sein will, muss langsam gehen.
Oder vom Hudeln kommen die Kinder. Das kenne ich.
Ja, das.
Um da jetzt wieder den Podcast aus den Sphären da, der hohen Philosophie wieder auf den Boden zu holen, auf unser Niveau.
Sehr schön, sehr schöne Rückleitung. Es war auch schon fast zu tiefsinnig da. Ja, und wie du so in Gedanken verloren über die Lebensweisheiten nachgedacht habe, hat es plötzlich wieder angefangen zum Rumpeln, weil plötzlich bin ich auf diesem Gravelstück gewesen. Ohne dass ich wirklich dran gedacht habe, habe ich gemerkt, hoppala, der Strich, den ich da am Display verfolge, jetzt ist offensichtlich soweit.
Es fühlt sich so erniedrigend an, wenn du das Siegerradl ins Ziel schiebst. Bei 45 Grad zum Trinken kannst du nichts kaufen in die Dörfer, weil alles zu hat. Und die Rennleitung steht neben und macht Fotos. Es ist, ich kann es nicht in Worte fassen, wie sich das anfühlt. Wie eine Bestrafung, dass du durchgehalten hast bis zum Schluss. Dann kannst du das noch über dich ergehen lassen. Das wird kein Mensch da fahren, keiner. Vielleicht, falls ihn wer 40er Reifen oben hat und eine Mördertechnik hat. Aber entweder das sind Sadisten oder sie glauben, das geht so mit links. Weil es auf Komoot angesagt wird in, keine Ahnung, rosa-roter Farbe oder so. Wenn ich nicht Erster wäre, ich würde aussteigen, sofort. Ich würde das Radl um mich waschen. Aber es interessiert keinen, wenn man kantig ist, weil es hört keiner zu, es schaut keiner zu. Man ist da ganz allein in der griechischen Pampa. Und da hilft der kantig sein auch nicht weiter. Damit ändert sich die Situation nicht. Deswegen nehme ich das alles ganz lethargisch hin. Und wenn es mir jetzt noch, keine Ahnung, 50 Kilometer Gravel hinstellen, dann werde ich noch 50 Kilometer mein Radl schieben, mir ist schon alles wurscht. Aber bis die Sabi am Donnerstag kommt, bin ich dann hoffentlich, also sie zumindest bei der Arztwaffentessalonik, je nachdem, musst du da ein bisschen warten auf die Sabi. Das kannst du nicht noch erzielen.
Die Momente haben wir alle immer wieder. Die wenigsten stehen so offen dazu und kramen dann das Audio hervor 4 Wochen später und spülen es auch tatsächlich ab. Aber das macht unseren Podcast so gut, weil wir diese Momente einfach eiskalt ausschlachten und allen, die es hören wollen, vorspielen.
Ja, ich habe nur ein paar Schimpfwörter rausgeschnitten. nein, ich denke mal wirklich, dass, ja, ich würde es jetzt nicht verstecken oder nur als heldenhafte Leistung darstellen. Wie vorher schon einmal erwähnt, das ist da teilweise ein bisschen übertrieben. Jetzt denke ich nicht mehr ganz so arg, aber es ist für mich selbst auch sehr spannend, wieder mich reinzuversetzen, wie es mir in dem Moment echt gegangen. Und man ist übermüdet, man ist emotional. Und da geht einem das wirklich nahe. Ich bin mir da echt vorgekommen wie der größte Volldepp, weil die Rennleitung hat halt Fotos gemacht und ich bin vor denen nicht vom Radl abgestiegen, ich habe da irgendwie durchgebissen, aber sobald sie weg waren, bin ich abgestiegen und habe mich halt mit Selbstmitleid da irgendwie durchgekämpft, das Rad schieben teilweise und habe geschimpft und geflucht und ja, ich denke, die Situationen, wie du sagst, kennen wahrscheinlich einige und es passiert auch jemanden, der dann als erstes ankommt. Da gibt es genauso diese Tiefs. Und es war nicht das Letzte. Aber wie gesagt, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Und übe dich in Geduld, würde ich sagen. Und ich habe da zwar nicht unbedingt Geduld gehabt, aber ich habe es haben müssen, weil es hat sich wirklich noch gezogen. Der Tag ist sehr, sehr lang geworden, von wegen, ich komme da Vormittag ins Ziel oder so, sondern das ist dann irgendwann so gewesen, dass ich mir gedacht habe, es ist völlig egal, wo ich ankomme. Der Robin wird auch nicht viel schneller sein und ich habe nur gewusst, Sabine kommt mich besuchen am Donnerstag und bis dorthin soll es zu Ende sein.
Das war ja die kurze Gravel-Passage eigentlich und das hat dir den letzten Nerv gezogen. Wie lange ist da noch weitergegangen?
Weiß ich nicht mehr. Ich habe dann halt wirklich komplett resigniert. Ich habe mir immer nur vorgestellt, ich werde im Ziel ankommen und den vollen Aufstand machen. Ich werde die Rennleitung da beschimpfen und protestieren und mich aufregen, was das für eine Wahnsinnsstreckenführung ist. Und ja, aber irgendwann geht dann der Zorn verloren. Nach dem Gravelstück habe ich mir gedacht, hey, eigentlich, was bringt das jetzt, wenn ich da jetzt irgendwie mich total, wenn das total eskaliert, eigentlich ist es ja doch für mich auch selber viel schöner, wenn ich da gut gelaunt ankomme und fröhlich bin. Und ich kann ja wirklich darauf stolz sein, dass ich das jetzt auch noch geschafft habe. Und
da hast du nur gedacht, du hast das schon geschafft, weil du wieder auf Asphaltstraßen warst. Aber ja, man kann den Parcours auch auf Asphalt so gestalten, dass es nicht immer lustig ist.
Genau. Ich habe auf jeden Fall den Frieden geschlossen. Ich habe gesagt, okay, ich kann im Nachhinein Kritik üben mit einem klaren Kopf. Aber jetzt da ist einmal Zeit, das wieder mal positiv zu sehen.
Aber jetzt muss ich mit langsam anfangen zum Freien, weil jetzt Krandeln bringt auch niemandem was, ne? Vor allem mir nicht. 25 Kilometer sind es noch. Vor mir das Hügel, wo ich drüber muss. Schon echt geil aus. Von oben wird man sich eine geile Aussicht haben. Und dann habe ich den Scheiß gewonnen. Zum zweiten Mal, ist schon geil.
Ja, erzähl mal von dem Hügel. Also, was du jetzt beim Abspülen hast, ist dir eingefallen, was für einen Scheiß geredet hast.
Weil ja, ich hab mir nur die Notizen gemacht, welche Files ich halt abspülen mechert. Und ich habe nicht mehr gewusst, dass ich das in der Situation so gesehen habe, weil ein paar Minuten später war das wieder völlig anders. Und da hat nochmal das Temperament ein bisschen umgeschlagen oder die gute Laune. Ich habe wirklich geglaubt, irgendwie so, ja, in Albanien, der wilde Parcours und das wilde ist das vorbei. Und dann habe ich aber noch das albanische Hinterland, das nicht so ganz auf der Rechnung gehabt habe. Danach habe ich gedacht, das Wildeste ist geschafft. Und nach dem Gravel-Abschnitt, dem ersten, mit dem Tracker-Verlust, habe ich gedacht, okay, jetzt ist wirklich das Wildeste geschafft. Und dann habe ich realisiert, das Allerwildeste ist die Ortseinfahrt Thessaloniki. Echt.
Der Hügel.
Der Hügel. Und hast du seitdem schon einmal dein Rad irgendwo geschoben?
Na, aber ich habe mitbekommen, dass das so semi-viral gegangen ist und du sehr oft markiert wurdest, wenn Räder geschoben werden.
Ja, seitdem werden viel mehr Räder geschoben, glaube ich, als vorher.
Oder es wird zumindest öfter zugegeben.
Ja, irgendwie ist das ein bisschen legendär geworden. Das war, glaube ich, mein meistgesehener Beitrag und ich habe das wirklich nicht gedacht, dass ich das posten werde. Ich habe einfach das an dich und an die Sabine und halt an unsere kleine WhatsApp-Gruppe geschickt und ich habe das einfach nur aufgenommen, weil ich wirklich völlig verzweifelt war. Und die Sabine hat dann gesagt, okay, das ist echt lustig und das ist cool und sie postet das jetzt mit meinem Account. Und ja, besteht aus zwei Teilen. Zuerst geht's bergauf und dann geht's bergab.
Wir haben es schon oft besprochen, die letzten Kilometer fühlen sich immer am zachsten an. Aber dann endlich in der Stadt drinnen, dann noch ein bisschen Zickzack zur Strandpromenade und dann endlich im Ziel, also von Checkpoint 4 beziehungsweise von der Einfahrt Griechenland, was ist noch richtig, richtig lang geworden, von wegen unter 8 Tagen.
Ja, und wirklich so das, also das Video jetzt, ich habe mir das selber ein paar Mal angeschaut, weil ich wirklich immer selbst so oft lachen müssen. Und also ein paar andere Leute außer mir haben es schon angeschaut, aber von den vielen Zehntausenden Aufrufen, ein paar waren schon von mir selber, muss ich sagen. Ich habe immer wieder gedacht, in welchem Zustand bin ich da gewesen? Ich habe echt bergab so Angst gehabt, dass ich da oben stürze und dass ich da wirklich jetzt da auf die letzten 5 Kilometer mir, weiß ich nicht, den Fuß brich oder so. Und ich wollte dann echt wirklich völlig verstört irgendwie. Das war echt verstörend. Und wie auch wirklich zum Genießen war eigentlich echt nur der letzte, wirklich der allerletzte Kilometer oder waren es 2 Kilometer so am Meer entlang, die Strandpromenade. Und bis dorthin war es echt völlig arg. Und ja, das war dann nett. Da habe ich dann nochmal zu mir gefunden. Und ich meine, so die großen Emotionen, das wissen wir eh alle, die hat man nicht bei der Zieleinfahrt, die hat man unterwegs und die habe ich gehabt am Tag davor und Hochphasen so in Meteora und in den Bergen in Griechenland und da, wo ich irgendwie gewusst habe, hey, das läuft so gut und es ist gerade irgendwie, es passt alles so gut zusammen, ein Rädchen greift ins andere und schönes Erlebnis und da habe ich irgendwie so schon hin und wieder feuchte Augen gehabt und war echt so fröhlich und dankbar für alles. Aber im Ziel war es halt einfach irgendwie, du denkst einfach so, hey, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, hoffentlich ist es bald vorbei und jetzt, ja, letzter Kilometer ist eh nett, aber dann kommt man halt hin und dann stehen 3 Leute da und klatschen und geben da einen Stempel in den Stempelpass und dann denkst du eigentlich nur so ans Schlafen gehen und ans Essen trinken und es war dann so 14 Uhr Nachmittag und das heißt, ich habe noch schön einchecken können, im Gegensatz zum letzten Jahr, wie heuer mein Quartier selber gefunden. Hab leider das Radl im 3. Stock tragen müssen, in ganz enge Stiegen mit die abgenützten Kiez, war ein bisschen zum Aufpassen, aber ich war eh schon so geübt im Gehen und Radl tragen, da habe ich das auch noch geschafft.
Alter, ich schieb mein Radl auf die Flamme Rouge. Ich hab echt alles, ich bin, was da Anstiege gibt in der Ortschaft, das ist überhaupt nicht vorzustellen. Und da ist es jetzt da, wahrscheinlich nicht der letzte, aber der 20. vorletzte. Das ist jetzt so einer. Und da geht sich mit 15% glaube ich nichts aus. Nachdem das jetzt der 6., 7., 8. hintereinander ist, schiebe ich die Hitten bis ins Ziel.
Weil das Allerbeste, ich schiebe das Radl, aber ich habe viel zu Schiss. Das ist nicht auf die Groschnau, das ist so steil. Schau das an.
Alter, einmal einen Krampf im Finger, einmal die Bremsen heiß, einmal der Vorderreifen weg, wichst es mich runter bis ins Ziel. Da gehe ich lieber spazieren. Das ist ja schon alles wurscht.
Du bist der erste Finisher. Wir können eigentlich noch nicht sagen, dass du der Gewinner bist. Das wird wahrscheinlich noch Monate dauern, bis das Ergebnis endgültig bestätigt wird.
Das war ganz interessant. Voriges Jahr war das First Finisher. Heuer haben sie geschrieben Winner bei der Fiona Kolbinger. Sie war die letzte Siegerin vor mir, ist auch gestanden Winner. Das haben ein paar Leute, die halt aufmerksam gelesen haben, durchaus bemerkt und sehr interessant, warum auch immer. Voriges Jahr war halt das Thema mit dem Ulrich, mit vielleicht sogar Disqualifikation oder nicht. Und heuer dürfte es sehr klar sein, dass ich nicht disqualifiziert werde, auf keinen Fall. Und falls es Penalties gibt, wird es nicht in dem Ausmaß sein, dass ich die 6 Stunden, die ich auf dem Robin jetzt und im Ziel Vorsprung gehabt habe, verliere hoffentlich. Aber wie gesagt, wenn man sie
manch andere Entscheidungen anschaut, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das passende Thema. Das werden wir wahrscheinlich in der Fazitfolge kurz ansprechen müssen, aber sicher nicht jetzt, um dir deinen Moment zu zerstören.
Ich glaube, wir werden heute sowieso nicht mehr viel besprechen. Die Folge ist jetzt schon wieder recht lange und das Einzige, was ich noch sagen möchte, es war cool, der Robin ist 6 Stunden hinter mir ins Ziel gekommen, der hat auch noch eine Zeit von unter 9 Tagen, ich habe gehabt 8 Tage 16 und 30 Minuten, der Robin hat 8 Tage 22 und 47 Minuten, er ist 250 Kilometer weniger gefahren als ich durch seine Abkürzungen und seine mutigen Routen. Ich bin Umwege gefahren, mehr auf Asphalt, war natürlich kmh-mäßig schneller, aber das war, glaube ich, schon extrem spannend. Und dann ist halt der Brauch, der Gewinner begrüßt mit einem Bier den oder die Zweite, und das haben wir dann auch gemacht. Und wir werden es in der nächsten Episode hören. Robin und ich haben uns wirklich gut verstanden. Es ist auch immer sehr fair abgelaufen und war echt ein super feines Rennen mit ihm. Und am nächsten Tag bin ich auch noch dort gewesen im Ziel, und da ist der Anatol Naimi reingekommen, der Tim David, der das Green Leaderboard gewonnen hat, der war insgesamt eigentlich Vierter, ist dann auf dem 3. Platz nach vorne, weil, wie du gesagt hast, der Anatol und der Sebastian haben leider sind aus der Gesamtwertung rausgenommen worden, sind jetzt nur als Finisher gewertet. Das ist eine längere Geschichte, wo jetzt im Raum steht, dass sie nebeneinander gefahren sind eine gewisse Zeit und dass das nicht ganz mit den Regeln passt. Wobei, ja, die Beweislage und die Kommunikation, die Rennleitung hat jetzt nicht so transparent gesagt, wie sie es genau festgestellt haben. Oder es gibt keinen genauen Zeitrahmen. Ein paar Minuten sind okay, ein paar Stunden sind zu viel. Und da würde man sich klare Regeln wünschen. Aber wie gesagt, da war ich nicht dabei und das hat die Rennleitung entschieden jedenfalls. Ist dann auch der Robert Müller und der Will Wusten ins Ziel gekommen, beide ganz knapp, genau einen Tag hinter mir. Der Will war dann 5., der Robert 6. Robert war nicht zufrieden, das wird er uns auch erzählen in der übernächsten Folge. Und ich habe dann wirklich noch Besuch gekriegt von meiner Göttergattin, von der Sabine, und wir haben dann ein bisschen Urlaub gemacht, waren dann noch bis zur Finisher Party dort und haben die Zeit noch so genossen.
Damit beenden wir diese tolle und lange Serie übers TCR, genauso antiklimaktisch wie dein Zielanlauf war. Aber das ist in diesem Sport, du hast das schon gesagt, es ist nicht der Zieleinlauf, der für die großen Emotionen sorgt. Es ist alles bis dahin, und es ist das, was dann Wochen und Monate danach kommt. Da sind die Emotionen daheim, und nicht, wenn man da über Ducktape am Boden fährt und 3 Leute klatschen, dann will man duschen und ins Bett, und da hat man keine Zeit und keine Energie für große Emotionen und Jubelposen und exaltierte Aktionen.
Das Schöne kann man es nicht sagen. Wie gesagt, es waren viele hoffentlich spannende und authentische Episoden mit ein bisschen Humor und schlechten Intros. Und wer das genossen hat, hat es hoffentlich wirklich genossen, und es freut uns sehr. Und wie bei so einem Rennen, wenn es zu Ende ist, ist es einfach zu Ende. Und da gibt es dann kein großes Trara am Schluss.
Und für die nächste Episode legen wir uns dann Thesaurus her, weil was gerade im Off passiert ist, ist unglaublich, bis wir zu dem Wort authentisch gekommen sind. Und ja, du zückst deine Fever Trees. Damit werden wir jetzt unser Megaprogramm, wo wir richtig viele Podcasts in wenig Zeit untergebracht, produziert haben und euch jetzt damit in den Ohren legen.
Und wie hoch uns das selber jetzt auch trinken dazu ein Fever Tree?
Okay, passt. Oder? Passt, genau. Und spätestens jetzt die Musik.